Wir wollen auf Gottes Wort hören und heute auf Kolosser 4, die Verse 2 bis 6, aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wie man beten und reden soll. Seid treu, ausdauernd und wach im Gebet und im Dank an Gott. Vergesst auch nicht, für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen, für die ich auch im Gefängnis bin. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst.
Hallo zusammen. Auch von mir herzliches Willkommen heute Morgen im Gottesdienst. Und ich möchte heute reden über das Reden mit Gott. Euch ein bisschen was erzählen aus der Bibel. Okay. Danke. Dankeschön. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es hier ein weiter Raum ist, den das Mikrofon erfasst. Also wir können sicher sein, dass Gott wahnsinnig gute Mikrofone hat. Also der hört uns immer und überall, da könnt ihr absolut sicher sein. Wenn ihr nichts von diesem Gottesdienst mit nach Hause nimmt, außer den Gedanken, dann ist es schon mal gut. Ja, bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, wie schwierig es manchmal ist, irgendwie Gedanken zu formulieren, wie man ins Stocken gerät, wie man rumstottert. Und diese Schwierigkeiten, die kennt ihr vielleicht auch, außer ihr seid rhetorisch super gut drauf. Die Menschen gibt es ja auch. Aber letztendlich brauchen wir keine Angst vor Gott zu haben. Wir können mit ihm reden, so wie wir es halt können, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Man kann sicher auch natürlich vor Gott denken. Also man muss nicht alles immer perfekt ausformulieren. Aber tatsächliches Reden oder auch lautes Beten, auch für sich selbst, kann schon eine Hilfe sein, manchmal sich dessen bewusster zu sein, was man eigentlich sagt. Warum muss es nicht alles perfekt sein, was wir mit Gott reden? Das liegt vor allem daran, dass das, was wir mit Gott erleben und was wir mit ihm reden, ja nicht eine Einbahnstraße ist, sondern das ist eine Beziehung. Und das ist eine Beziehung, die auch nicht von uns ausgeht primär, sondern sie geht von ihm aus. Das hören wir ganz deutlich in einer Stelle in der Offenbarung, wo Jesus sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und die Frage ist, wie hat Jesus das gemeint? Ist es jetzt nur irgendetwas, was in der Zukunft passiert, oder ist es etwas, was unser ganzes Leben bestimmt? Und es ist eindeutig so, dass es jetzt gilt, dass es auch in der Vergangenheit schon gegolten hat und natürlich auch in der Zukunft. Und die Jünger von Jesus hatten das große Privileg, dass sie ihn natürlich als Mensch erlebt haben. Sie konnten diese Beziehung zu Jesus sehr konkret erleben und haben so diesen Übergang, dieses Begreifen, dass Jesus eben nicht nur ein Mensch ist, sondern dass er auch Gott ist. Das war für sie auf der einen Seite schwierig, aber auf der anderen Seite haben sie natürlich die Chance gehabt, das live und in Farbe zu erleben, auch im Gespräch mit ihm. Uns geht es anders. Jesus ist nicht mehr sichtbar und in dieser Form unter uns, wie es damals bei den Jüngern war. Und deshalb hat er seine Jünger damals schon vorbereitet und hat ihnen zum Beispiel gesagt, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Also als er schon angedeutet hat, dass er dann auch mal nicht mehr da sein wird. Und wie soll das geschehen, dieses ich komme zu euch? Wer ist denn letztendlich Teil dieser Beziehung, die wir dann mit Gott haben? Es ist natürlich Jesus und es ist für uns Redenbacher hier und für viele fromme evangelische und evangelikale Christen ja auch kein Thema. Jesus ist präsent, aber Jesus hat ganz klar gesagt in Johannes 14, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das war damals noch in der Vorausschau, denn der Heilige Geist war noch nicht so präsent für die Jünger, wie er dann nach Pfingsten da war. Und ich denke, sie haben es auch erst nach Pfingsten so richtig begriffen. Aber das gilt für uns auch. Also letztendlich ist Gott in uns und bei uns präsent durch den Heiligen Geist. Und der ist nicht nur ein Tröster, sondern er ist tatsächlich sozusagen der Teil Gottes, der sehr präsent und die ganze Zeit da ist. Jesus hat ja gesagt, ich und der Vater sind eins. Genauso ist es mit dem Heiligen Geist in uns. Auch Jesus und der Heilige Geist sind eins, der Vater und der Heilige Geist sind eins. Es ist ja eine Dreieinigkeit und bei aller Schwierigkeit, das zu verstehen, wir können einfach davon ausgehen, dass der Heilige Geist bei uns ist, wenn wir zu Gott, wenn wir zu Jesus gehören. Und wir können ihn in Anspruch nehmen. In dem Vers am Anfang aus der Offenbarung hat Jesus zu uns gesagt, dass er vor der Tür steht und anklopft. Wir sollten nicht unser ganzes Leben lang warten, dass er ganz laut anklopft und dass dann plötzlich es völlig klar ist. Es ist oft ein leises Klopfen, nicht nur am Anfang, sondern auch, wenn wir schon mit ihm unterwegs sind. Das Klopfen von Jesus und die Impulse, die von ihm ausgehen, wie er mit uns redet, ist oft etwas, was jetzt nicht wie ein Sondereinsatzkommando durch die Tür einfällt und praktisch das ganze Haus innerhalb von 5 Minuten auf den Kopf stellt. Sondern der Herr ist schon eine sehr höfliche Persönlichkeit. Also er lässt uns die Wahl, ob wir mit ihm reden wollen, ob wir mit ihm unterwegs sein wollen oder nicht. Und auf der anderen Seite ist das aber auch das Natürlichste, was denkbar ist. Ich meine, wir sind jetzt auch die meisten, zumindest denke ich von uns, keine Leute, die anderen Leuten die Tür eintreten und dann einfach reinkommen, sondern auch wir wünschen uns ja, dass eine Beziehung auf gegenseitigem Einverständnis letztendlich beruht. Die Gemeinschaft, die Jesus mit uns pflegen will, die zeigt sich zum Beispiel dann in diesem Bild des gemeinsamen Essens. Wir werden miteinander essen, also reingehen, wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und dieses gemeinsame Essen ist ja auch in unserem Alltag, in unseren Familien eine wichtige Form der Gemeinschaft. Genauso ist es mit Gott. Und was damit gemeint ist, ist jetzt nicht unbedingt ein hochfeierliches Abendmahl, wie wir es manchmal erleben, sondern es ist schon eher eine gemütliche Runde am Abend. Und ein Beispiel dafür ist ja zum Beispiel das Abendmahl oder das Abendessen, was Jesus mit den Jüngern in Emmaus, im Dorf Emmaus, zu sich genommen hat nach seiner Kreuzigung und nach seiner Auferstehung, wo dann die Jünger erst bei diesem Essen erst richtig verstanden hat, dass er es tatsächlich ist. Und es war ein ganz normales Essen. Ja, Jesus im Haus. Und deshalb möchte ich jetzt einen kurzen Teil bringen. Wie sieht denn das aus, dieses Reden mit Gott, Reden mit Jesus, wenn er im Haus ist? Und da ist dann erstmal, also dann sind nicht unbedingt die anderen dran, sondern dann geht es erstmal nur um mich. Und das ist auch völlig okay. Und das persönliche Gebetsleben, also das Reden mit Gott, das dreht sich natürlich auch um mich. Und ich denke, das dürfen wir üben und da sollten wir keine Hemmung haben. Wir erzählen von uns, wir freuen uns mit ihm. Wir können ihm erzählen, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Wir können klagen, wir können danken. Aber wir können natürlich auch bitten. Und ich denke, ganz wichtig ist halt, dass kein Lebensbereich ausgenommen ist. Jetzt geht es wahrscheinlich den meisten von uns so, dass das Gebet oft so relativ stark eine Einbahnstraße ist. Also dass man praktisch mit Gott redet, ihm ganz viel erzählt und so ein bisschen wie ein Kind, was zu einem Elternteil kommt und erzählt, was so den ganzen Tag gelaufen ist, ist ja auch oft sehr stark in eine Richtung. Und das Hören von uns auf Gott, das ist etwas, was, glaube ich, den meisten von uns eher schwerfällt und was auch ein bisschen dürftig ausfällt. Und ich schließe mich da absolut mit ein. Aber natürlich gehört zu einer Kommunikation auch, gehören beide Seiten, also das Reden und das Hören, dass man dem anderen auch die Gelegenheit gibt zu reden. Also anders gesagt, wir müssen Gott auch die Gelegenheit geben, dass er redet. Und wie sieht es konkret aus? Weil es ist ja niemand, der jetzt direkt vor uns steht und uns anspricht. Natürlich ist Gott zuhören auch lesen. Also dass wir lesen, was in seinem Wort steht, was er uns sagen möchte. Das kann man regelmäßig und sollte man regelmäßig tun. Kann man auch üben, kann man auch systematisch machen. Es kann aber auch spontan sein. Gott zuhören ist aber auch nicht, ist aber auch, dass man einfach mal still ist und dass man hört. Man kann sich vielleicht einen Dialog mit jemandem, den man gar nicht sieht, jetzt schlecht vorstellen, wie dieses Hören konkret aussehen soll. Aber ich denke, Teil des Gebetes ist tatsächlich, dass man auch mal nichts sagt und auch nichts liest, sondern tatsächlich nur ruhig ist. Und vielleicht kommt dann gar nichts, vielleicht kommt aber auch was. Aber wenn man nie ruhig ist, dann kommt nichts. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt dann nichts, weil einfach keine Gelegenheit ist. Der Faktor der Zeit spielt eine große Rolle. Reden mit Gott braucht halt Zeit. Und auf der anderen Seite ist es sehr gut eingesetzte Zeit. Und ich bin dann vorbereitet auf die Dinge, die dann kommen. Und letztendlich ist es ja auch eine Frage der Prioritäten, was einem wichtig ist. Mein Vater hatte einen Freund, der war Benediktiner-Pater und der hat dann so in der zweiten Hälfte seines Lebens eigentlich als Aufgabe bekommen, was er eigentlich gar nicht wollte, eigentlich primär. Er war Seelsorger für einen kleinen Konvent von Benediktinerinnen in Südtirol, oberhalb von Brixen, auf dem Berg. Und er hat erzählt, dass er die Zeit früh morgens, praktisch wenn die Sonne aufgeht oder bevor die Sonne aufgeht, da ist er immer am Fenster gesessen. Also er hatte wohl ein Zimmer, was so nach Osten ging. Und hat dann diese Zeit genutzt, wo er auch noch keine formale Aufgabe hatte. Und hat dann mit Gott geredet, aber auch zugehört. Und gut, man kann natürlich sagen, wenn ich jetzt in Brixen auf dem Berg sitze, dann ist es ein Privileg und dann kann ich das machen. Aber jeder von uns, denke ich, sollte überlegen, wie kann das jetzt ganz konkret in seinem Leben aussehen. Und ich schließe mich hier ganz ausdrücklich mit ein. Wenn ich vorbereitet bin, von Gott oder auch manchmal auch, wenn ich nicht so gut vorbereitet bin, dann bekomme ich aber dann trotzdem die Kraft, die Dinge zu tun, die dran sind. Und das sind die Dinge, die Gott mir zutraut. Das, was Gott mir zutraut, das sollte ich auch tun. Klammer auf, Gott wird sie nicht für dich tun, wenn es eigentlich deine Aufgabe ist. Er bevollmächtigt uns und wir sind auf der anderen Seite total abhängig von ihm. Und für unser konkretes Christenleben heißt es, dass wir dann auch nicht nur ganz allgemein irgendwie um Segen bitten, sondern dass wir schon ganz konkret ihn auch bitten können, dass er uns wachsen lässt, dass diese Früchte des Geistes, von denen in der Bibel ist, diese Eigenschaften, die wir uns wirklich auch wünschen für uns selbst, dass sie wachsen können, da kann man ihn auch drum bitten. Genauso können wir ihn bitten, dass er uns Gaben des Geistes schenkt, dass wir nicht nur offen dafür sind, sondern dass wir ihm das auch direkt sagen. Nicht nur für unser persönliches Wachstum, sondern auch für das der Gemeinde. Aber ich denke, wir sollten aufpassen, dass wir die Ansprüche nicht so hochschrauben, dass wir Angst haben vorm Reden mit Gott, dass eine Professionalität sozusagen notwendig ist, sondern wir sollten mit ihm so reden, wie wir eben sind. Und das ist ganz unterschiedlich. Und der Erfolg des Gebetes hängt nicht von irgendeiner bestimmten Gebetstechnik ab oder von irgendwelchen Werken oder Zeiten oder was auch immer und auch nicht von der eigenen Kraft, sondern letztendlich, ob etwas passiert, wenn wir beten, das hängt ausschließlich von Gott selbst ab. Erhörtes Gebet ist Gottes souveräne Entscheidung. Allerdings haben wir Versprechen oder Verheißungen Gottes und von Jesus in der Bibel. Und da gibt es viele, die möchte ich jetzt auch gar nicht alle aufzählen, sonst sind wir morgen noch hier. Aber es gibt zum Beispiel eine Verheißung zur Zeit der Erhörung, also wann Gebet schon wirksam werden kann, in Jesaja 65. Da steht, und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Natürlich bezieht sich der Vers auf einen bestimmten Kontext, den lasse ich jetzt mal weg, aber ich denke, man kann ihn auch allgemeiner anwenden. Und die Botschaft ist letztendlich, dass Gott die Souveränität hat, uns schon zu hören, bevor wir noch richtig unsere Bitte zu Ende gebracht haben. Und das ist toll und ich denke auch darum können wir Gott bitten, dass er einfach handelt, selbst wenn uns selbst noch gar nicht so ganz klar ist, in welche Richtung dieses Handeln gehen kann. Ein zweites Versprechen, Matthäus 18, zur Form des Gebetes, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Es gibt also die klare Verheißung, dass man beten durchaus nicht nur alleine in seinem Kämmerchen tun kann, sondern dass man auch zu zweit oder in Gruppen beten kann. Und wenn wir uns einig sind und wenn wir im Sinne von Jesus beten, dann liegt da eine ganz große Verheißung drauf. Und deshalb tun wir das auch und sollten es auch weiterhin tun. Ich komme jetzt sozusagen zum zweiten Teil des Beten mit anderen oder für andere. Nicht beten mit anderen, sondern das Reden mit Gott über andere. Ganz vieles ist da, wiederholt sich so ein bisschen, denn letztendlich auch das Beten für andere sollte etwas ganz Natürliches in unserem Leben sein. Und das kann auch ganz natürlich ausgesprochen werden, auch da, wenn es um unser Verhältnis zu anderen geht und unser Reden mit Gott über andere, geht es ja um Menschen, die wir kennen. Zumindest meistens. Das sind ja die hier angesprochen sind. Menschen aus unserer Familie, aus dem Freundeskreis, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Nachbarn. Natürlich auch etwas andere Personen, die jetzt die einem bekannt sind, die man auch nicht persönlich kennt, aber darum geht es nicht, sondern es geht jetzt wirklich mal um die Konkreten in unserer Umgebung. Das sind Menschen, da gibt es natürlich Dinge, über die man sich mitfreuen kann oder die man sich erhofft für sie. Es gibt ja auch unangenehme Situationen, wo man eher klagt über andere. Und all das in der ganzen Gesamtheit sollten wir und können wir vor Gott bringen. Ja? Also nicht nur jetzt eine konkrete Fürbitte für einen anderen, sondern alles. Dafür ist er offen. Und je besser wir die anderen, die Menschen um uns herum kennen, umso konkreter können wir dann auch bitten und beten. Also wir können konkret bitten für Probleme des anderen, dass sie gelöst werden. Wir können bitten, des anderen mit in unser Gebet aufnehmen. Und je persönlicher das Ganze geschieht, umso besser. Diese Predigt heute ist ja im Kontext von dem Thema Alltagsmission oder Freundschaftsevangelisation. Das ist einer der drei Arbeitskreise, die wir gerade in der Gemeinde haben und die so ein bisschen auch unsere Arbeit in der nächsten Zeit mitprägen sollen. Und die Evangelisation an sich ist ja ein Thema, was in Deutschland sich stark geändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und auch den Profis sozusagen unter den Evangelisten immer bewusster wird, es geht nicht mehr so sehr um Großveranstaltungen, wo die Leute hinströmen, sondern es geht um das Evangelisieren im Alltag. Und der Gerd hat mich hingewiesen auf die Auseinandersetzung im Arbeitskreis, oder es war ja ein ganzer Abend mit jemand von der Stiftung Heukelbach, der hier war. Und Heukelbach war ja ein ziemlich stark über Medien arbeitendes Werk, die jetzt aber einen starken Betonung legen, und das ist auch gut so, auf die Freundschaftsevangelisation, oder sie nennen es Alltagsmission, also die Evangelisation in Beziehungen. Und wenn man sich die Webseite durchliest zum Thema Gebet, da kommt nämlich auch was. Insgesamt ist die Webseite interessant, kann ich euch empfehlen, mal reinzuschauen. Wenn man zum Thema Gebet liest, dann wird sehr stark betont, dass das Gebet für den anderen zu Gott letztendlich die eigene Einstellung zum anderen beeinflusst, im positiven Sinn. Also letztendlich verändert dieses Gebet meine eigene Sicht und schafft sozusagen auch eine positive Grundlage für meine Beziehung zum anderen. Das ist aber aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt der Hauptzweck des Gebetes. Also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber das kommt mir so ein bisschen auch so vor wie eine Selbstsuggestion. Kann man machen, aber das ist nicht der Hauptzweck. Ich denke schon, dass die Hauptsache des Gebetes für andere die Bitte ist, dass Gott tatsächlich etwas bewirkt. Ich meine, deshalb tun wir es doch. Und dass Gott etwas bewirkt, ist, was wir uns wirklich wünschen und was wir leider aber oft nicht sehen. Und da kommen wir jetzt sozusagen, das ist jetzt die Gretchenfrage, was machen wir mit unserem Gebet, wenn wir nicht in absehbarer Zeit oder anders gesagt kurzfristig irgendeinen Effekt sehen? Und da spielt der Faktor Zeit jetzt eben eine ganz große Rolle in einem anderen Zusammenhang, nämlich in dem, dass wir Gottes Zeitplan nicht kennen. Also wenn wir für andere beten, dann tun wir das absolut, denke ich, im Einvernehmen mit dem Willen von Jesus, aber wir wissen nicht, was passiert. Wir können es nicht planen. Es kann sein, dass der Herr einen ganz anderen Plan hat. Und trotzdem sollen wir die Dinge tun, die dann Gott uns zutraut, im Verhältnis zum anderen. Und wir sind dann, auch wenn wir keine konkreten Auswirkungen sehen, Teil des Planes Gottes. Denn viele Veränderungen bei Menschen passieren langsam über Jahre, teilweise über Jahrzehnte. Und manche Veränderungen kriegen wir vielleicht in unserem persönlichen Leben gar nicht mehr mit. Deshalb Geduld ist angesagt, und letztendlich kann ich nur empfehlen, und ich denke, ich spreche da auch im Sinne Jesus, dass wir immer wieder für die gleichen Menschen beten sollten, auch immer wieder für die gleichen Situationen, so ein bisschen wie die Frau, die da beim ungerechten Richter vorbeigekommen ist und ihn so lange genervt hat, bis er es doch getan hat. Also Jesus gibt uns da auch ein konkretes Gleichnis zu diesem Thema. Und das Beten für andere ist natürlich etwas, was Jesus uns zutraut, was wir auf jeden Fall tun können, was eine wichtige Aufgabe für uns ist. Wenn wir jetzt für andere beten, dann kann ja grundsätzlich, können ja sehr unterschiedliche Dinge passieren, oder wenn wir evangelisieren. Und ich habe mal ganz grob, ja genau, mit dieser Tabelle mal sehr mechanistisch, also das ist jetzt wirklich grob, schlagt mich dafür nicht tot, aufgezeichnet, was denn so passieren kann mit verschiedenen Menschen. Es leben ja auf dieser bunten Erde einige Menschen, die von Gottes Evangelium, von Jesu Botschaft erreicht worden sind, die diese angenommen haben und mit Jesus unterwegs sind, links oben. Und natürlich gibt es auch viele Menschen, die diese gute Botschaft noch nie gehört haben, die von Menschen nicht erreicht worden sind und die auch nicht mit Gott leben, rechts unten. Und dann gibt es, das sind sozusagen so zwei Pole, dann gibt es aber eine gar nicht so ganz kleine Menschengruppe, die ist durch das Evangelium irgendwann erreicht worden, die haben mal was gehört, die haben vielleicht auch irgendwas begriffen, Vielleicht waren Sie sogar so weit, dass Sie gemerkt haben, oh, ich sollte vielleicht jetzt doch mal eine Entscheidung treffen, aber Sie haben sich dagegen entschieden oder Sie können keine Entscheidung treffen oder was auch immer. Auf jeden Fall sind Sie nicht mit Gott unterwegs oder Sie sind noch nicht mit Gott unterwegs. Und vielleicht betrifft es ja uns auch selbst oder es betrifft Lebensbereiche von uns. Es ist also nichts ganz Seltenes. Und ich habe jetzt hier einen Liedvers drunter geschrieben, das ist aus dem letzten Jahrhundert, glaube ich, aus dem vorletzten Jahrhundert, ein Vers, der ganz gut ausformuliert ist. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Ein Vers, der andeutet, dass das, was ich von Gott spüre, vielleicht nicht immer das ist, was der Realität entspricht. Oder dass ich Gottes Stärke oder das, was er tut, nicht so wahrnehme, wie ich es mir wünsche. Das ist oft so. Aber wir können letztendlich ihm doch vertrauen, dass er uns zum Ziel führt. Und im übertragenen Sinne können wir auch Gott zutrauen, dass er andere zum Ziel führt, auch wenn wir es nicht sehen oder nicht wissen oder noch nicht sehen. Also da ist viel Luft nach oben aus der Sicht von Gott. Und dann gehe ich nach links unten. Das gibt es auch wenn wir das wahrscheinlich extrem selten persönlich erleben. Es gibt natürlich Menschen, gab es schon immer und gibt es auch heute, die durch andere Menschen nicht erreicht worden sind, die das Evangelium nicht gehört haben und die auch gar keine Chance hatten und die aber trotzdem von Gott erreicht worden sind, durch was auch immer, durch Träume, durch Engel oder durch eine persönliche Begegnung mit ihm und die mit Jesus, mit Gott leben. Letztendlich sind es ja Wunder, die da passieren, weil sie passieren ohne das Einwirken von uns, von außerhalb. Und ich spreche jetzt nicht hier über Internet oder so. Also ich meine jetzt wirklich Menschen, die tatsächlich vorher keinen Kontakt hatten, die direkt sozusagen erreicht worden sind. Und Wunder sind, denke ich, schon ein probates Mittel Gottes, andere Menschen zu sich zu ziehen. Und wir wünschen sie uns, weil es natürlich Menschen gibt, die eigentlich ein Wunder benötigen, auch bei uns. Einfach für die Menschen selber, aber auch, weil sie dadurch vielleicht zum Glauben an Jesus kommen können. Aber da sind wir ein bisschen zweifelnd. So richtig trauen wir es ihm ja dann doch nicht zu, oder? Wir können aber dafür beten und auch glauben. Letztendlich, die Botschaft ist bei dem Kasten links unten, traue Gott alles zu. Gott hat keine Grenzen und seiner Macht und er ist souverän und er ist nicht davon abhängig, was wir intellektuell von ihm verstehen und er ist auch nicht davon abhängig, was andere Leute von ihm erwarten. Wenn wir lange mit Gott unterwegs sind oder je länger wir mit ihm unterwegs sind und unsere Erfahrungen mit ihm machen, dann denke ich, wird uns klar, dass sich die Haltung des Herzens auch zu ihm ändert und dass uns immer mehr bewusst wird, wie stark wir eigentlich hilflos sind und wie stark wir von ihm abhängig sind. Also wir können nicht mit irgendwelchen Techniken irgendwas machen und ihn zu irgendetwas drängen. Uns wird bewusst, dass diese Hilflosigkeit im Kontrast steht zur Machbarkeit und letztendlich auch ein bisschen dann tatsächlich dazu führt, dass wir Gott nicht immer begreifen können. Die Unbegreiflichkeit Gottes ist eben auch ein Aspekt unseres Lebens. Wir sehen nicht alles ganz klar und wir werden vieles wahrscheinlich auch erst richtig begreifen, wenn wir bei ihm sind. Gott hat eben Wahlfreiheit und Souveränität und der Faktor Zeit ist für ihn ein ganz anderer wie für uns. 1000 Jahre sind wie ein Tag und andersrum. Und wenn ich Gott nicht verplanen kann in meinem Gebet für andere, wenn ich merke, dass ich Gott nicht im Griff habe, dann kann es durchaus auch Zweifel nähren. Und ich denke, das ist ein häufiger Grund für Zweifel an Gott, dass wir eben Gebete sprechen und immer wieder sprechen, die nicht erhört werden, aus unserer Sicht. Und dieser Zweifel, der steht natürlich dann in ziemlichem Gegensatz zum Glauben an ihn. Aber auch dafür finden wir immer wieder Beispiele in der Bibel, dass Glaube eben nicht nur ist, dass man etwas für wahr hält, ein Dogma oder eine bestimmte Aussage, sondern Glaube ist jetzt letztendlich Ausdruck für eine Beziehung, nämlich die Beziehung zu Gott. Und Glaube bedeutet in letzter Linie dann, dass ich zu Jesus komme. Und ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Geschichte, wie Jesus mit dem Hauptmann umgegangen ist, der zu ihm nach Kapernaum gekommen ist, der in Matthäus 8 ihm erzählt hat, ich habe zu Hause einen Diener, dem geht es sehr schlecht, also der ist sterbenskrank und ich bitte für ihn, dass er geheilt werden kann. Dann sagt Jesus, in Ordnung, ich komme gerne mit dir, wo ist es denn? Und dann sagt der Hauptmann, es ist gar nicht nötig, dass du zu mir nach Hause kommst, sondern wenn du nur ein Wort sprichst, also praktisch die Bitte, dass er gesund wird, dann wird er gesund werden. Und Jesus ist von dieser Einstellung ziemlich geflasht. Und letztendlich begründet es der Hauptmann mit der Macht und mit der Souveränität von Jesus, weil er als Beispiel seine eigene militärische Durchsetzungsfähigkeit anspricht, indem er sagt, wenn ich sage, geh dahin, dann macht er das. Wenn ich sage, geh dahin, macht er das. Also kannst auch du sagen, was du möchtest und es wird geschehen. Dann hat Jesus zu dem Hauptmann gesagt, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Das zeigt uns zwei Dinge. Zum einen ist es, der Hauptmann ist zu Jesus gekommen. Es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass Jesus gesehen hat, oh, da ist ein Hauptmann, ein guter Mensch und dessen Diener ist krank und deshalb heile ich ihn, sondern der Hauptmann hat den Weg zu Jesus gemacht. Und das Zweite ist eben der Glaube, dass der Hauptmann Jesus es tatsächlich zugetraut hat. Und ein drittes kleines Detail ist noch, dass also Glaube und Gehorsam in diesem Zusammenhang, bei diesem Beispiel des Hauptmannes, über die Grenzen des gesellschaftlich Denkbaren sozusagen weit hinausgegangen sind, weil eben ein römischer Soldat nicht unbedingt jetzt jemand war, der einem jüdischen Rabbi was zugetraut hat und andersrum genauso. Auch diese römischen Besatzungssoldaten waren jetzt zwar Herrschende, aber auf der anderen Seite waren sie auch eben Outlaws in der jüdischen Gesellschaft. Und Jesus sprengt diese gesellschaftlichen Grenzen total. Das tut er auch heute noch. Ich möchte zum Schluss von dieser Predigt möchte ich euch einfach noch zwei Verse zukommen lassen aus Johannes 6. Für alle, die zweifeln und alle Ungeduldigen unter uns, und ich schließe mich da jetzt auch wieder mit ein, ganz bewusst, in Johannes 6, Vers 37 und Vers 40, als Verheißung für alle, die beten. Und sagt Jesus, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Und drei Verse später, ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Darauf können wir uns verlassen. Und das wünsche ich uns allen. Ja, ich möchte gerne dieses Gebet für andere konkret machen. Wir hatten mal, das war glaube ich im Zusammenhang mit der letzten Evangelisation in Kreuztal, da gab es in der Vorbereitung so einen Zettel, wo man vier Personen aufschreiben konnte, für die man beten möchte, und zwar längerfristig, also mit Ausdauer. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung der Predigt überlegt, also ich habe den Zettel habe ich jetzt nicht gesucht, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo der ist, aber ich habe überlegt, welche vier Personen waren das eigentlich? Mir sind drei. Drei sind mir wieder eingefallen, also da war ich noch dran. Immer mal wieder, immerhin, naja, der vierte nicht mehr, also war es ganz perfekt, war es auch nicht. Dafür habe ich mir einen anderen vierten rausgesucht. Ich würde euch bitten, dass ihr euch jetzt in einem Moment der Stille mal vier Personen überlegt, die aus eurem Bekannten-, Freundes-, Familienkreis, Nachbarn, Kollegen, wer auch immer, für die ihr wirklich konkret beten könnt, wo es wirklich wichtig wäre. Und für die wir dann gleich beten, für die ihr gleich beten könnt. Und ich schließe dann unser Gebet ab. Wir beten auch das Vaterunser zusammen. Aber jetzt haben wir erstmal einen Moment der Stille und ich bitte euch, dass ihr euch vier Personen überlegt, für die ihr dann jetzt gleich ganz konkret betet.